Vielen Dank, Herr Haug. Ich würde ganz gerne, bevor ich die Diskussion eröffne, von meiner Seite nochmal anknüpfen an Ihren, an den mittleren Teil Ihres Vortrags, weil ich glaube, da kommen wir auch nochmal auf den Punkt, wo offenbar zwischen uns eine Differenz ist. Sie haben da gefragt, was ist heute das Neue? Und Sie kamen darauf zu sprechen, es gibt einen neuen Persönlichkeitstypus, den Sie auch mit diesem Bild uns zu illustrieren versucht haben. Also infolge eines Erodierens von Institutionen, von Infrastrukturen. Sie brachten das Beispiel Gewerkschaften und so. Ist der Mensch heute, dieser neue Persönlichkeitstypus, geprägt von Flexibilisierung. Also er ist eine Monade geworden, die sich durch die Welt kämpfen muss. Und deshalb wird dieser neue...
Eine nomadisierende Monade, ne?
Und muss sich dadurch die Welt schlagen und wird deshalb auch zum Beispiel zum Schnäppchenjäger. Jetzt kann man natürlich fragen, warum gerade zum Schnäppchenjäger? Der Schnäppchenjäger, klar, der will was sparen, sein Geld. Weil wenn er mit dem Gefühl, Geld zu sparen, hat er das Gefühl, er bewahrt sich die Optionen, die in Geld liegen. Geld ist einfach nur mal ein Möglichkeitsraum, ein Joker. Je mehr Geld man hat, umso mehr Optionen hat man. Also hat man dann auch die Hoffnung, als diese nomadisierende Monade besser durch die Welt zu kommen, wenn man noch mehr Geld hat. Das ist ja eigentlich die psychologische Begründung für die Schnäppchenjäger. Das heißt aber für unsere Konsumgesellschaft, dass alle Konsumgüter in Konkurrenz stehen zu dem Geld, was man hat. Und sagen, sie müssen einem genauso verheißen, wenn man sie kauft, dass sie auch einem Möglichkeiten bieten, Optionen bieten, dass man jetzt nicht ärmer wird, indem man diesen Joker Geld hergibt und irgendwas ganz Endliches, Eindimensionales dafür bekommt. Und da haben wir eine Erklärung für viele Phänomene der letzten Jahre, zum Beispiel für die ganze Fitnessgesellschaft, für die ganze Wellnesskultur, weil das sind alles Formen, wo den Konsumenten suggeriert wird, sie könnten sich auch Potenz, Optionen, Möglichkeiten kaufen, also das genau wieder bekommen, was sie in Form des Geldes schon haben. Sie würden also nichts verlieren. Und damit sind wir zum Beispiel auch beim Thema des Mineralwassers, was gestern im Mittelpunkt stand bei mir in meinem Beitrag, weil das jetzt für mich exemplarisch ein Produkttyp ist, der sich in den letzten Jahren massiv verändert hat, um genau diesem neuen Persönlichkeitstyp auch zu entsprechen, den Sie charakterisiert haben. Also ich bin völlig d'accord mit Ihnen, dass es diesen neuen Persönlichkeitstypen gibt. Ich glaube aber, dass der so folgenreich ist, dass er eben sehr wohl auf die gesamte Konsumwelt, auf alle Angebotssphären durchschlägt und wir das eben in einzelnen Produkttypen sehen können. Ich hatte das eine Beispiel von dem Mineralwasser, wo stand unerschöpflich sanft. Also das ist diese Verheißung, ich kaufe mir das Wasser und kriege dafür das, was Geld auch schon ist. Ich kriege das, was es mir erlaubt, diese Flexibilität dann auch zu leisten, was es mir erlaubt, diese nomadisierende Monade dann auch erfolgreich zu sein. Und insofern sehe ich eben auch in den ganzen Angeboten heute, sehr wohl in der Konsumwelt, was Neues. Die Strategien sind dieselben wie vor 50 Jahren. Da haben Sie recht, wie die Produkte gemacht sind. Da gibt es natürlich im Detail auch Unterschiede, aber das will ich gar nicht bestreiten, dass da vieles gleich geblieben ist. Aber es sind heute ganz andere auch nochmal Felder des Konsums, die mit Methoden behandelt werden, als das vor 50 Jahren schon der Fall war, um eben diesem neuen Persönlichkeitstypen auch gerecht zu werden oder ihn zu bedienen oder ihn weiter auch nochmal auszuprägen. Das betrifft jetzt auch nicht nur, weil Sie vermutet haben, das sei ein Beispiel nur für die ökonomische Oberklasse, wenn es um sowas wie Wasser geht. Also etwa die Beispiele, die ich gestern gezeigt habe, bis auf zwei Fälle kriegen Sie in jedem Bahnhofskiosk. Also das ist nichts, was jetzt nur die reichen 10% betrifft, sondern zumindest diese 75%, die Sie von den Armen abgegrenzt haben. Das war halt mal so als Antwort auf diesen mittleren Teil Ihres Vortrags jetzt nur. Ich habe jetzt, entschuldigen Sie, die anderen beiden Teile noch ganz ausgeführt, aber vielleicht kommen die ja noch in der Diskussion zur Sprache.
Ja, ich Wollen könnte. Sie? Ja, das, gut. Dann muss ich das nicht tragen. Ja. Tut sowieso der Arm weh. Ich glaube, bei den Schnäppchen ist das nicht Geld sparen, das Motiv. Das habe ich doch vorhin geschildert. Du willst nicht dauernd der Beschissene sein. Du bist, ob du es willst oder nicht, Mitspieler in einem Spiel, wo es immer heißt, entweder du oder die anderen. irgendeiner kriegt den Vorteil. Es ist ein Nullsummenspiel. Es dann ringt, wer ist der Erste an der Kasse, wenn eine zweite Kasse aufgemacht wird? Wer ist der Erste am Ziel auf der Autobahn? Es ist die ganze Matrix, in der wir uns bewegen, hat sich weiterentwickelt und um viele Dimensionen ganz und gar erneuert, unvorstellbar erneuert, in der wir gar nicht primär um Geld sozusagen uns bemühen, sondern primär nicht die Betrogenen zu sein oder primär zu denen zu gehören, die den Vorteil haben oder zu denen zu gehören, zu den Happy Few, die den Aufstieg schaffen. Das ganze System von der Kindheit an, die armen Eltern, die das jetzt für die Kinder mit verantworten müssen, peitscht sie sozusagen in ständige Wahlalternativen, wo es darum gehen wird, wer wird zu denen gehören, die die anderen abhängen können. Also das ist, Geld ist nur eine Dimension. Bitte verengen Sie das nicht. Ja? Und Ihre Wasserreklamen, wenn man sich die ansieht, viele davon helfen dabei. Wasser, Joghurt und so weiter, viele Nahrungsmittel, Margarinen, also Konsumgegenstände, in denen halt, halte dich fit, mach dich aktiv, sei leistungsfähig, sei kampffähig, sei fähig, dich durchzusetzen. Es wird nicht ausgesprochen gegen die anderen, aber alles geht darum, nicht mehr, man bewegt sich nicht mehr im großen Kollektiv, in einem Tarifflächenvertrag, kaum mehr, sondern man bewegt sich auf einer Rennbahn, wo es ständig darum geht, wenn du nicht andere abhängst, wirst du abgehängt. So, und das ist wirklich eine neue Gewalt, die hinter dieser Flexibilisierung steckt und die den Schnäppchenmenschen auch bewegt. Ja? Wenn sie fliegen, sie wollen doch nicht primär Geld sparen, sie wollten eigentlich eine Flugkarte kaufen. Aber wenn sie merken, dass es die Möglichkeit gibt, die Flugkarte für ein Viertel zu kriegen, wollen Sie jetzt der Dumme sein? Sie hätten gar, wären gar nicht auf die Idee gekommen, sparen zu wollen. Das System induziert es in Sie. Also das halte ich für ganz, 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 ganz wichtig. Und dazu nochmal einen anderen Punkt. Vielleicht darf ich dann nochmal auf dieses gestrige Beispiel zurückkommen. Erstens mal dieses unermesslich sanft. Das ist überhaupt nicht neu. Das war die Knäckebrot-Reklame. Das ist fast aus den Inseraten, die ich damals ausgeschnitten habe, 1962, 63 und meine allerersten Schritte gemacht habe auf dem Gelände. Da ist nicht ein Atom neu. Schauen Sie sich das Material an. Das ist in meiner Webseite, kann man ausgerechnet dieses Stück Knäckebrot-Beschreibung kann man da runterladen, weil das hat jemand irgendwo eingelesen und mir dann eine Kopie geschickt. Da konnte ich das auf die Webseite stellen. Das ist irgendwo, ist das im Web veröffentlicht worden. Jetzt das Element, was Sie gestern ansprachen, dass die Menschen da Identifikations- oder Identitätsaccessoires bekommen, wie ich das mal ausdrücken möchte. Wer bin ich eigentlich? Diese Frage, wer bin ich eigentlich, ist ja mit die quälendste Frage. Es ist im Grunde die Grundfrage der Pubertät. Und in gewisser Weise pubertieren wir auch bis zum Lebensende, denn sie wird nie ganz beantwortbar sein. Wer bin ich? Die Antworten auf wer bin ich hängen immer damit zusammen, was anerkennen die anderen an mir. Also ich bin gar nicht freiwillig, kann ich nicht sozusagen solistisch als Monade antworten auf die Frage, wer bin ich eigentlich, sondern ich bin abhängig von den anderen. Und da eingeschrieben, unter den neuen Flexibilitätsbedingungen stellt sich die Frage, so, was Sie gestern vorgeschlagen haben, dieses Schulfach Warenkunde, Sie haben eine Sache gar nicht erst erwähnt, das hat mich wirklich gewundert, oder zwei Sachen. Die eine Sache ist die, dass die Antworten auf die Frage, wer bin ich, nur zu einem im Grunde idiotischen Teil durch den Kauf von Waren beantwortbar ist. Sie haben einen ganzen Kontinent, der für die heranwachsenden Kinder entscheidend ist, weggelassen. Also die Frage, wie Sie Ihre künftige gesellschaftliche Mitwirkungsfähigkeiten oder was sie sich von dem sozialen Erbe aneignen, ob sie musizieren können, tanzen können, ob sie die deutsche Sprache gut beherrschen, ob sie rechnen können, ob sie andere Kulturtechniken können. Also nicht jetzt
ja, das ist ein anderer Kampf. Fächer natürlich dann.
Moment. In dem Moment, wo ich meine Identität kaufen muss, weil ich als tätiges Individuum oder auch als dieses körperliche Wesen zum Beispiel nicht liebenswert bin. Es sei denn, ich kaufe ein Magending von irgendjemand oder einen angeberischen sowieso von irgendeiner Firma. Dann ist doch offenbar ein Defizit drin. Ein wahnsinniges Defizit. Also das müsste, wenn man ein Schulfach hat, dann müsste man doch in allererster Linie auch darüber sprechen, was können eigentlich Waren leisten für eure Frage, die ihr hauptsächlich habt. Also was kann man eigentlich kaufen und was kann man nicht kaufen? Und das Nicht-Kaufbare ist vielleicht der Antrieb jetzt süchtigen Kaufens, dass man immer nochmal kauft, obwohl man es eigentlich gar nicht braucht. Diese Verrücktheiten, dass Leute ihre ganze Lebenskraft als Arbeitskraftserlös ausgeben für 100 Pullover oder 200 Paar Schuhe. Leute, die es gar nicht leisten können, dass sie gar nicht aufhören können. Ja? Also dann müsste doch das in das Fach, wenn es ein Schulfach sein soll, also an der Erziehung der nächsten Generation teilnehmen, was wäre das für eine ruchlose oder frivole Sache, würde sie nur noch innerhalb der Werbung sozusagen eine gewisse Umgehenssouveränität erzeugen. Und die Hauptfrage, wozu brauchen wir es und wer sind wir und wie werden wir und wie werden wir morgen sein, gar nicht erst stellen. Das ist die eine Sache, die ich vermisste. Und die andere Sache war die, wie kann man darüber reden, ohne den Begriff der antagonistischen Kommunikation einzuführen? Dass es ein Kommunikationstypus ist, bei dem die beiden Parteien, Verkäufer und Käufer, Konsument ist eine Lügenvokabel, das ist der Käufer, der zählt, der Konsument zählt gar nicht, du kannst Hunger haben, so viel du willst, du kriegst gar nichts. Der Zahlende ist das, der Käufer. Und die Kommunikation zwischen Möchtegern-Verkäufern, bei denen alles davon abhängt, dass sie wirklich verkaufen, das Realisationsproblem, sie müssen realisieren, was in den Waren steckt, und den Käufern. Dies ist ein Antagonismus klassischer Art. Also wenn man kommunikationstheoretisch die Sache behandelt, und das war's doch wohl, dann muss man den Antagonismus zunächst analysieren und die Phänomene, die man bestricht, als Phänomene im Rahmen antagonistischer Kommunikation behandeln. Und dann ist ein Schulfach sinnvoll, denn gehen wir gemeinsam angeln, sagte der Fischer zum Wurm. Ja, vielleicht lernt man dann etwas, man lernt fit zu werden in dem Antagonismus. Wie viele Milliarden werden in der Bundesrepublik jährlich für die Fernsehwerbung für 2- bis 4-Jährige ausgegeben? Wissen Sie das? Irre ich mich oder sind das 20 Milliarden? Das kann vielleicht nicht stimmen, aber es ist etwas in der Art. So, und wenn Sie die in der Schule treffen, haben die schon eine ganze Geschichte hinter sich. Und in vielen sozialen Klassen ist es so, dass das Fernsehen sozusagen das nicht zu bezahlende Kindermädchen ist. Das heißt, die Eltern lassen die Kinder vorm Fernsehen, schon als kleine Kinder. In den unteren Klassen ist das häufiger. Oder ist es eigentlich die Regel? Das läuft so gut den ganzen Tag und die Kinder bleiben davor und werden dadurch beaufsichtigt. Dann müssten Sie das doch nacharbeiten. Also Sie bräuchten einen Begriff antagonistischer Kommunikation. Und das ist etwas ganz anderes als das, was Sie mir zuschreiben, nämlich sozusagen immer dagegen zu sein oder das alles zu beklagen. Ich beklage überhaupt nichts, aber ich will wissen, wie es funktioniert. Und innerhalb einer antagonistischen Kommunikation, wo der andere mir was andrehen will, ist es gut, sehr nüchtern klar zu sein. Übrigens, die wissen das. Die wissen, dass ich Antagonist bin. Die wissen, dass ich wahrscheinlich schon misstrauisch bin. Das Käufermisstrauen ist außerordentliches Studiengegenstand bei den Marketingabteilungen. Und es werden komplexe Vorkehrungen getroffen. Bei den anderen, bei den Käufern, ist das Misstrauen eine tief verankerte Sache, gepaart mit einer Art, jetzt kommt nochmal das Wort, die FAZ verwendet, sprach nicht von frivol, aber opportunistische Fröhlichkeit, die von Fatalismus getönt ist. So Mark Simons in der FAZ. Ja? Es erinnerte mich an den Stil der gestrigen ihres Vortrags gestern. Das war eine Fröhlichkeit, die sich sagt, es ist sowieso nichts zu machen. Das ist letztlich fatalistisch. Ja? Die aber dann sogar preisgibt, das, was man schon mal konnte, sozusagen wenigstens dann innerhalb diese Phänomene antagonistischer Kommunikation, die Strukturen des Antagonismus, die Formen, in denen sich Antagonisten bewegen, klarzumachen. Für die Werbewirtschaft hat das übrigens eine ganz einschneidende Bedeutung, dieses Spiel aus Erwartung, dass ich betrogen werde, und Erwartung der anderen Seite, dass ich erwarte, dass ich betrogen werde, weil inzwischen, das ist das Erfolgsrezept von Google, der teuersten, in Börsentermini, teuersten Firma der Welt, glaube ich. Jedenfalls, dass Google-Marke, die Google-Marke ist die teuerste kapitalisierte Marke von allen, die es gibt. Mehr als alle Banken und Autokonzerne zusammen. Was ist deren Prinzip? Der Witz ist, Google verschenkt seine Güter. Google verschenkt. Google ist ein großes Geschenkladen, kriegt man alles umsonst. Aber dadurch hat Google Vertrauen und das benutzt es, um jetzt Werberaum an die Google ist dadurch ein Werbeträger. Jetzt aber sagt die werbende Seite, sagt, ich zahle dich doch nicht dafür, dass du meine Werbung reinstellst. Überhaupt nicht. Das wollen doch die Leute gar nicht. Die gucken sich doch das gar nicht an. Sagt Google zu denen, hör mal, wir haben hier eine Software, die macht Folgendes. Erst in dem Moment, wenn jemand das anklickt und sich die Werbung ansieht, dann musst du bei uns bezahlen. Also wird das genau erfasst und nur das wird bezahlt. Das heißt, die Werbung muss auch realisiert werden. Eine Werbung, die niemand sehen will oder wo man abschaltet, das ist keine sinnvolle Werbung. Eine Werbung hat auch ein Realisationsproblem. Und jetzt kriegen die Konsumenten, ganz neue Rolle, plötzlich einen Lohn und auch die Zwischenhändler, also die Verkäufer des Werberaums, kriegen einen Lohn dafür, für die Realisierung der Werbung. Wenn ich zum Beispiel die Werbung realisiere, ich kriege jeden Tag irgendeinen Brief, wo es heißt, ich kann 25.000 Euro gewinnen, ein Auto gewinnen, eine Reise in die Türkei gewinnen, einen Laptop umsonst kriegen oder das umsonst kriegen. Ich muss bloß drei Idioten fragen, die schon beantwortet sind in der Frage, muss ich auch nochmal beantworten und dann ist dann. Meine Frau hat 4 Reisen in die Türkei gewonnen, wir sind aber nie in die Türkei gefahren, alles Mögliche gewonnen. Und das heißt, selbst der Konsument hat sich, ist durch die neue Technologie, auch das wäre früher gar nicht möglich gewesen, ist zu einem, auch wie die Tauben auf dem Markusplatz, bloß ganz, ganz, ganz anders auch wiederum. Er wird sozusagen entlohnt dafür, dass er bei sich werben lässt. Also dafür, dass ich eine Werbung auf mich wirken lasse, kriege ich etwas. Ja? Das ist offenbar nötig. Das ist ein Vorgang in einer höchst komplexen, antagonistischen Kommunikation und wäre anders gar nicht verständlich. Also das wäre mein Plädoyer dringend, dass, wie soll man sagen, das Begriffsarrangement, innerhalb dessen die Phänomene dann sehr interessant besprochen werden können, dieses doch dringend zu erweitern. Weil sonst am Ende will das niemand mehr. Irgendwann ist das so überdrüssig. Und ich kann Ihnen nur auch nochmal die FAZ zitieren. Nach der Studentenbewegung hat es ein paar Jahre gedauert, vielleicht 15, bis zum deutschen Herbst. Dann kam eine ganz neue Haltung auf. In der Zeit hat man sich abgefunden mit der Warenwelt, der Werbung und so weiter. Und ein blinzelndes Einverständnis regierte. Die Leute haben das sowieso nicht ganz ernst genommen, haben ironisch gemacht, haben sich aber auch eingebildet, sie seien souveräner, als sie in Wirklichkeit sind. Ja, das war so eine Art, naja, ist doch klar, wir wissen es doch. Und Aufklärung prallte völlig ab, weil alle schon aufgeklärt waren. Diese Zeit, registriert die FAZ, ist etwa um das Jahr 2000 zu Ende gegangen. Man kann es ziemlich genau datieren. Die FAZ registriert, jetzt wird, ich zitiere nochmal Mark Simons, jetzt wird dieses stillschweigende, blinzelnde, fröhlich-opportunistische Einverständnis aufgekündigt von einer neuen Generation. Also bitte rechnen Sie auch damit, dass das passieren kann. Und dass das dann auch diese Haltung, wo man immer schon drüber hinaus ist, und wir haben heute keine Kritik mehr, wir müssen das nicht mehr wissen müssen, wo diese Haltung selber Schnee vom vergangenen Jahr ist und das, was Ihre Generation beerdigt hat, nämlich die schon einmal erreichten Versuche, mit begrifflich durchzugreifen und die Sache zu kapieren, wie sie läuft, für Schnee von gestern zu erklären. Wo also diese für Schnee von gestern Erklärung der definitive Schnee von gestern sein könnte. Es ist nicht auszuschließen. Wir leben schließlich in der Zeit einer auch von Bewegungen neuen Typs, von denen wir noch nicht wissen, was sie hervorbringen. Aber das Attack, das stürmisch wachsende Phänomen war in der Politik, während die Parteien abnahmen, dass es eine weltweite Bewegung gibt seit 1999, ist also wirklich um die Jahrtausendwende sozusagen entstanden, die erste weltgeschichtliche Bewegung von Menschen, die sagen, die Welt ist keine Ware und eine andere Welt ist möglich. das bettet doch auch Analysen von Werbung ganz anders und neu ein. Darauf muss man doch reagieren. Dringendes Plädoyer. Macht nicht, dass alles, was wir früher gemacht haben, für die Katz war. Ja?
Ich würde sehr gerne Ihnen antworten, jetzt aber mit Rücksicht auf die Zeit verschiebe ich das, glaube ich, auf die Mittagspause. Gibt es dringende Fragen noch aus dem Publikum zu dem Vortrag von Herrn Haug?
Vielleicht ganz schön, zu einem ja. Beispiel der Schnee von gestern zu ja. zeigen, was Begriffsarbeit eigentlich bedeutet. Der Term ist ungefähr seit 1830 im Umlauf, mit Alpinismus und Tourismus verbunden. Es hat tatsächlich 110 Jahre gebraucht, bis man durch die begriffliche Arbeit an der Metapher herausfand, worum es eigentlich geht, nämlich um die Tatsache, dass der Schnee von gestern die Lawine von morgen ist.
Und das Wasser von morgen.
Der Schnee von gestern ist immer die Lawine von morgen. Und das merken Sie, was die Nutzer halt. Obwohl jedem das Bild seit 1830 zur Verfügung stand und immer gebraucht wurde, hatte keiner kapiert, was das eigentlich heißt, wenn er sagt, ja. Das ist alles Schnee von gestern, das ist alles vorbei. Der Schnee von gestern ist nur und alleine, sonst gibt es keinen Grund, die Lawine von morgen. Ja. Und genau das ist ein historisches Modell für das Aufarbeiten sozusagen der Wirkkraft von Begriffsarbeit. Alle haben es gewusst. Niemand ist drauf gekommen, bis man so lange das durchgearbeitet hat und das dahinterstehende Modell. Also alle, die 110 Jahre lang das gebraucht haben, wussten gar nicht, wovon sie reden, wenn sie sagten, das ist ja alles Schnee von gestern. Ja, und so ungefähr ging uns das gestern mit der Analyse. Das, was da sozusagen abgetan wird als nicht mehr zeitgemäß, ist die Lawine von morgen. Und das Morgen ist bereits eingetreten.
Vielleicht ist die Lawine, aber auch wenn Sie meinen Beitrag als Schnee von gestern titulieren.
Nein, das haben wir ja nicht gesagt, sondern umgekehrt. Sie erklärten ja die anderen Modelle als Schnee von gestern.
So eindeutig ist es nicht. Jetzt muss ich, glaube ich, doch nochmal gleich antworten auf Herrn Haug, bevor ich den nächsten Referenten nach vorne bitte. Also erstmal natürlich die mir zu unterstellen, dass ich jetzt in der Schule nur noch Konsumunterricht geben will, ist natürlich polemisch. Das wäre einfach neben all den anderen Fächern, die nach wie vor bestehen sollen, und soll nur dem Rechnung tragen, dass die Sphäre des Konsums mittlerweile einfach eine wesentliche Sphäre ist, wo auch uns die Welt interpretiert wird, so wie durch die Literatur, so wie durch die Naturwissenschaften und anderes auch. Und entsprechend verdient es eine Repräsentanz. Und bei Ihrem Statement klang ja schon wieder an, das anderen sind die irgendwie integren Interpretationen von Welt, und bei Konsum ist es schon wieder von vornherein nur Kompensation eines Mangels, wenn man sich seine Identität auch über die Dinge, mit denen man sich umgibt, zusammensetzt und nicht nur jetzt über Literatur, Musik oder die klassischen Felder der Hochkultur. Und das, glaube ich, ist Sorgen, das wäre aus meiner Sicht jetzt das tatsächlich das überholte Modell. Da würde ich in der Tat sagen, oder habe mich erstmal entschieden zu sagen, für mich sind diese Interpretationen von Welt erstmal gleichberechtigt. Dass sie dann im Einzelfall vielleicht mal dazu kommt zu sagen, mein Gott, das meiste, was uns an Interpretation von der Konsumwelt geliefert wird, ist trivial, ist kitschig, ist zynisch, ist bösartig, ist sonst was. Das kann sein, dass wir das, wenn wir das analysieren, rausfinden. So wie wir vielleicht eben rausfinden, dass alle Wasserwerbungen uns nur fitter machen wollen, um wieder den Flexibilitätskampf besser zu bestehen. Ich brauche aber deshalb nicht von vornherein ausschließlich so ein antagonistisches Kommunikationsmodell. Gehen Sie auch ins Kino nur mit dem antagonistischen Kommunikationsmodell, lesen Sie auch Literatur nur mit diesem antagonistischen Kommunikationsmodell, wäre so meine Rückfrage an Sie.
Nochmal ein ganz präzises Beispiel. Ja. Sie sprechen vom neuen Persönlichkeitstyp.
Das war Herrn Haugs Vokabel.
Eben in der Konsequenz, die Sie gebraucht haben. Da heißt es, wo ist die Persönlichkeit am neuen Typ? Denn wenn ich Typ sage, kann die Persönlichkeit nicht gemeint sein. Also es ist eine Frage der begrifflichen Herausarbeitung des Problems. Neuer Persönlichkeitstyp kann keine begriffliche Arbeit sein, weil Typisierung und Persönlichkeit sich ausschließen. Es ist also bloß ein Durchmengen, sozusagen Begriff Soße, aber keinerlei Schmeckvorgang des Unterscheidens. Wir sind schließlich Homo sapiens und sollen ja unterscheiden, damit schmeckend.
Ja, das ist der
also,
Kern.
Gut, das war jetzt auch nicht mal ein Begriff, aber so, die Persönlichkeit ist auch noch nicht das Individuum. Die Persönlichkeit ist die Persona, also die Maske, die man so noch davor setzt. Insofern kann man schon, glaube ich, von einem Persönlichkeitstyp sprechen, ohne dass es ein begriffliches
nicht,
Mischmasch
nein,
ist.
Das kann man eben nicht.
Was das sagen gibt, Sie dazu, Hauke?
Ich bin eigentlich nicht sehr glücklich über was und Bock über diese Wende jetzt.
Gut, lassen wir es doch der eigentliche Skandal liegt da vorne. Also, warum sind die Wahlverwandtschaften von Goethe mein Gegner? Warum muss ich Goethe als meinen Antagonisten betrachten? Warum muss ich Goethe als jemanden betrachten, der mir einen Roman verkaufen will? In dem Sinne von, dass ich den, so wie in Amerika sagt, wenn man jemand von was überzeugen will, dann nennt man das to sell an opinion. Ja? Also wenn mir jemand, zum Beispiel irgendein Marketingbüro im Auftrag irgendeiner Partei oder eines Konzerns eine Meinung verkaufen will, dann wäre ich doch hirnlos. Ich würde das einfach von vornherein für bare Münze nehmen, als würden die durch nichts getrieben, als durch reine Wahrheitsliebe und Mitmenschlichkeit mir genau das sagen, was sie mir jetzt sagen. Nein, sie wollen entweder meine Stimme oder mein Geld. Und jeder weiß, deswegen gehen wir gemeinsam angeln, sagte der Fischer zum Wurm. Ich sollte bisschen schon kennen, was ist die Seite der Barrikade. Da ist eine Barrikade. Und das heißt da aber nicht, und jetzt kippt es bei Ihnen wieder um, jetzt schieben Sie mir folgendes Bild in die Schuhe. ich mache sozusagen alles schlecht. Was für ein Unsinn. Ich kaufe jeden Tag. Ich konsumiere unaufhörlich und ich habe gern...
Leider nicht meine Bücher.
Ja, das ändern wir vielleicht noch, da, das können wir noch ändern. Aber warum soll ich das schlecht machen? Was für ein Unsinn.
Ja, aber Sie haben von der Kompensation des Mangels gesprochen, bezogen auf Konsumakte.
So, jetzt die Frage an Sie. Haben Sie schon mal davon gehört, dass es diesen Mangel gibt?
Natürlich gibt es diesen Mangel. Aber genauso kann man Literatur so beschreiben. Wenn Sie lesen, wie Flaubert das Schicksal der Madame Bovary beschreibt, dann ist sie sozusagen, hat sie kompensiert ihre innere Leere, indem sie Liebesromane gelesen hat und ist dadurch unglücklich geworden.
Moment, jetzt verwechseln Sie die Ebene. Wenn in einem Roman geschildert wird, wovon ich spreche, dann ist das doch nicht so, dass der Roman es selber macht, was er schildert. Das ist doch sein Gegenstand. Und wenn es gute Literatur ist, wird sie das machen. Sie wird das immer machen. Wenn eine Literatur nicht keine Wahrheit sagt, ist sie zum Wegwerfen. Das ist aber eine ganz... Und die Wahrheit ist unerfreulich. Deswegen ist aber nicht der Autor unerfreulich, wenn er die unerfreuliche Wahrheit sagt. Sie behandeln mich, wenn ich die unerfreuliche Wahrheit sage, als würde ich sozusagen en bloc es abwehren zu konsumieren, als wäre ich ein Konsumgegner und so weiter. Was für ein Unsinn.
Das habe ich nicht gesagt.
Konsumieren
gar nicht sein, ja.
Ist ein Fetischwort sondergleichen. Wir sind die Gattung, die hat Sprache, die kann im Unterschied zu den Tauben produziert die ihre Lebensmittel und im Unterschied zu Ameisen, die auch Lebensmittel produzieren, verändern sie sich durch ihre Tätigkeit in der Geschichte radikal selber. Sodass man sogar davon gesprochen hat, in gewisser Weise ist unsere Gattung die Gattung, die eine Geschichte hat, heißt, die sich selber auch hervorbringt. Ja? Bis zu einem gewissen Grad kann man das vielleicht sagen, wenn man es nicht übertreibt. Und wie sollte ich dagegen sein? Das ist das, was man Konsum nennt, ist das völlig Natürliche, im historischen Sinn Natürliche, nicht Naturale. Denn nichts ist natürlich, was wir machen. Kein Bedürfnis ist natürlich, was wir haben. Außer einem, das Natürliche, was wir noch haben, ist nur der Drang. Ich muss aufs Klo. Das ist natürlich. Aber schon mich verlangt es nach Liebe. Das ist nicht natürlich. Und ich höre gern einen Vortrag von Wolfgang Ulrich. Das ist unnatürlich. Das ist Kultur. Und deswegen ist auch schon, wenn Sie mir das andichten, ich sei dagegen, dass uns künstliche Bedürfnisse einzogen. Was ein Unsinn. Schon jedes Bedürfnis, wenn es ein Humanum ist, ist geschichtlich. In Ihren Sprachen künstlich. Ja, es gibt keine anderen für uns, die human sind. Alles ist in der Geschichte. Das ist großartig. Wie sollte ich dagegen sein?
Ich habe nie gesagt, dass Sie gegen Konsum sind.
Aber
Sie sind
für etwas.
Gegen die Produzenten.
Ich bin für Klarheit. Und dafür, dass man nicht opportunistisch ist. Das allerdings. Es gibt die Pflicht des Intellektuellen, das heißt, seine grauen Zellen zum Vergnügen und zur Wahrheit zu benutzen und zum Nutzen möglichst sogar noch. Da bin ich ganz ethisch an diesen Stellen. Und ich finde, wenn man das wegschneidet, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Gedicht von Bertolt Brecht mit einer Werbebotschaft, die mir einen Schnaps oder ein Auto andrehen will, gleichsetzt, beide wollen mir etwas verkaufen. Ich weiß nicht, ob Sie merken, da ist praktisch eine Perversion passiert. Da ist
Sie dürfen auch jetzt
nur mit 1984 noch zu vergleichen. Ja. Das fröhliche Einverständnis mit dem eigenen Untergang ist schon besiegelt.
Ja, es geht nicht darum, das Gedicht mit der Werbebotschaft zu vergleichen. Da sind wir wahrscheinlich sehr schnell wieder einig, dass da ein großer qualitativer Unterschied ist.
Das ist doch kein Antagonismus.
Nee, aber es geht zum Beispiel darum, das Gedicht mit dem gesamten Produkt zu vergleichen, mit dem Produktdesign und was da so an gestalterischer Qualität, an Interpretationsleistung drinsteckt. Das ist viel mehr als nur ein Werbeslogan.
Moment, aber wir hatten es gerade mit Werbeslogan zu tun. Und nicht bloß Slogan, sondern Werbebildern. Das ist kein Slogan.
Also die meisten Sachen, die ich gestern gezeigt habe, bis auf zwei Ausnahmen, waren die Produkte und nicht
nein,
die
Nein. Sie haben gezeigt, dass der Deckel gar nicht funktional war, sondern gemacht war, um gewisse Imaginationen bei den Zuschauern auszudrücken. Diese fantastischen Deckel
als Metapher.
Ja. Mhm. Ja, und das heißt, Sie haben das sehr von der Funktion in Sprachen getrennt. Ja? Das war ausdrücklich gemacht, um zu beeindrucken. Und dieses Beeindrucken war so gemacht, damit dieses Produkt gekauft wird, statt eines anderen Produkts. Das heißt, hier haben wir es mit einer doppelt antagonistischen Kommunikation zu tun. Die kommuniziert antagonistisch gegen rivalisierende Produkte und sozusagen konkurriert um meinen Geldbeutel. Das muss in das Bild. Und dann bin ich ja gar nicht dagegen. Das ist doch einfach. Nur wenn man das aus dem Bild tilgt, aus lauter Schiss, dass die Industrie vielleicht sauer ist, dass man davon spricht, dass wir auch als Käufer sie interessieren und nicht als Konsumenten. Das ist der Akt 1. Und der Akt 2, dass diese Kommunikationsakt genannt Werbung uns auf verschiedenen Seiten der Barrikaden sieht, dann ist es ruiniert, dann ist es aus. Und wenn ich das jetzt noch mit der Dichtung zusammentue und sage, alle Dichtung ist Werbung ist Dichtung, Dichtung ist Werbung.
Nee, da verkürzen Sie.
Das wäre eine Mutation, die da mit uns passiert. Ja, das wäre nicht auszudenken, was da passiert. Ja.
Gut, also ich glaube, da kommen wir im Moment nicht weiter, weil also Werbung und Dichtung habe ich nie gesagt, würde ich nie sagen, aber habe es versucht, auch gerade nochmal zu skizzieren, warum nicht. Brechen wir hier vielleicht wirklich ab mit Rücksicht auf die Zeit. Ist das noch eine ganz wichtige Frage von Ihnen?
Nicht?
Okay, gut. Ach, du wirst dahin. Danke Ihnen. Sollen wir jetzt die kurze Pause machen? Ja, gut. Ist das im Sinn der Teilnehmenden? Eine Zigarettenlänge, also um 5 vor 12 wieder hier. Passende Uhrzeit.